Theo, Rudolf, Otto, Willi, Peter, Frank und Olaf und Maria, die Schwester von Olaf, kennen sich seit dem Kindergarten. Sie wohnen in Dortmund, sind zwischen 10 und 14 Jahren alt. Sie nennen sich die Vorstadtkrokodile. Sie treffen sich heimlich auf dem Gelände einer stillgelegten Ziegelei. Hannes will dazugehören, aber das ist nicht so einfach, denn zuerst muss er eine Mutprobe bestehen. 1976 erschien dieses Buch Vorstadtkrokodile von dem deutschen Schriftsteller Max von Grün, das er seinem behinderten Sohn Frank gewidmet hat. Es ist zu einer ganz beliebten Lektüre in Deutschlands Schulen geworden und ich kenne das auch noch aus meiner Schulzeit. Und ich möchte euch aus einer Leseprobe, die es frei im Internet gibt, mal ein paar Zeilen vorlesen. Du traust dich ja doch nicht, du Angsthase, rief Olaf, ihr Anführer. Und die Krokodiler riefen im Chor, traust dich nicht, traust dich nicht. Nur Maria, Olafs Schwester, 13 Jahre und damit ein Jahr jünger als ihr Bruder, hatte nicht mitgeschrien. Sie hatte so viel Angst um Hannes, dass sie wegsah. Die 9 Krokodiler standen im Halbkreis am Ende der Leiter, die senkrecht 10 Meter hoch zum Dach führte und sahen gespannt zu, wie Hannes, den sie Milchstraße nannten, weil er so viele Sommersprossen im Gesicht hatte, langsam die Leiter hochkletterte, um seine Mutprobe abzulegen. Das war die Bedingung für die Aufnahme in die Krokodilbande. Hannes hing ängstlich an den verrosteten Sprossen der Feuerleiter und wagte es nicht, nach unten zu sehen. Komm runter, du schaffst das ja doch nicht, du Schlappschwanz, rief Olaf immer wieder und die anderen Jungen lachten. Hannes tastete sich langsam und vorsichtig die wackelige Feuerleiter zum Dach hoch. Je höher er kletterte, desto mehr schwankte die Leiter. Denn die Verankerung war an mehreren Stellen aus der Wand gerissen. Einige Sprossen waren so morsch, dass die Gefahr bestand, durchzubrechen, wenn sie belastet wurden. Endlich war Hannes angekommen. Er sah zum ersten Mal nach unten. Ihm wurde schwarz vor Augen. Aber er hatte bis jetzt hier erst einen Teil der Mutprobe abgelegt. Zum ersten Mal sah er nach unten. Jetzt musste er nach oben schauen, den zweiten Teil der Mutprobe ablegen. Der zweite Teil bestand darin, dass er von der Leiter auf das Dach kletterte, hoch auf den First, beide Arme heben sollte und rufen, Krokodil, Krokodil. Los weiter, kletter doch auf das Dach, rief Olaf. Nur keine Angst, Milchstraße, rief Frank. Maria sah leise zu ihrem Bruder. Lass ihn runterkommen, er wird abstürzen. Aber Hannes kletterte schon von der Leiter über die Dachrinne auf das Dach. Endlich war er am First angekommen. Hannes keuchte, ruhte sich ein bisschen aus, legte sich auf den Bauch. Dann setzte er sich wieder vorsichtig auf, hob die beiden Arme und schrie, Krokodil, Krokodil, ich habe es geschafft. Die Begeisterung war groß. Die Krokodiler von unten riefen, jetzt gehörst du dazu. Du bist ein Krokodil, du bist aufgenommen, komm runter. Und Olaf rief noch, du hast das gut gemacht, prima. Aber seine Schwester, die neben ihm stand, sagte wieder leise zu ihm, er wird bestimmt abstürzen. Und natürlich kommt es so, er stürzt ab. Ich kenne dieses Buch noch aus dem Unterricht. Und ich kenne das ebenfalls aus meiner Schulzeit, eine solche Sehnsucht, dazugehören zu wollen, zu den anderen dazugehören zu wollen, nicht ausgestoßen zu sein, sondern dazugehören zu dürfen. Hannes hat diese Sehnsucht, dazugehören zu dürfen, auf das Dach getrieben. Was tut man nicht alles, um irgendwo dazuzugehören? Dazugehören ist so wichtig. Wer bei Olympia dazugehören möchte, der strengt sich an. Der fordert seinen Körper oftmals über das, was eigentlich gesund wäre, hinaus. Wer zur Feuerwehr gehören möchte, um anderen Menschen zu helfen, der muss Lehrgänge absolvieren, der muss viel seiner Freizeit investieren. Wer zu einer Clique gehören will, der muss sich an die Regeln dieser Clique halten. Das, was sie wollen, das muss er irgendwie machen. Viele Menschen verbiegen sich da, schlüpfen in irgendwelche Rollen hinein, erbringen irgendwelche Leistungen. Dazugehören, das ist einfach alles. Hannes wurde übrigens von der Feuerwehr gerettet. Für ihn hat es sich gelohnt. Er war jetzt ein Vorstadtkrokodil. Willst du auch dazugehören? Willst du zu den Leuten von Jesus gehören? Ein Jünger von Jesus sein? Ein Nachfolger von ihm? Als Jesus durch das Land zog, forderte er immer wieder die Menschen auf, folge mir nach. Eines der bekanntesten Beispiele ist wahrscheinlich dieser Zöllner Levi. Jesus trifft auf ihn auf einer seiner Reisen und sagt zu ihm, folge mir nach. Und der lässt einfach alles fallen steht auf und folgt ihm nach, gehört von da an zu Jesus' engsten Begleitern. In einem Lied heißt es, Jesus, dir nach, weil du rufst, dir folgen, weil du bist, der du bist. Einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Also auf und Jesus nachfolgen. Aber bereits die Frage, was dazugehören bzw. nachfolgen bedeutet, das beantworten sich ganz viele Christen ganz unterschiedlich. Kriegen wir das irgendwie mit der Präsentation an die Wand? Ah, da ist sie, super, klasse. Drücke ich die dann selber weiter? Aber wo? Also, diese Frage, dazu zu gehören, beantworten sich viele ganz anders. Viele vertrauen darauf, als Christen geboren zu sein. Andere betonen die Wichtigkeit einer Bekehrung. Manche besuchen ab und zu einen Gottesdienst, andere rennen zu jeder Veranstaltung ihrer Gemeinde. Die einen nennen sich modern und aufgeschlossen und andere sind stolz darauf, dass man sie Fundamentalisten schimpft. Mancher betet nur, wenn es ihm nicht gut geht und andere jeden Tag, morgens, mittags, abends, zu jeder Gelegenheit. Was bedeutet Nachfolge für dich? Welche Vorstellungen hast du von einem Leben mit Jesus Christus? Bist du mit deiner Beziehung zu ihm zufrieden? Ich befürchte, das sind die falschen Fragen. Als Hannes zu den Krokodilen gehören wollte, da hat nicht er die Mutprobe festgelegt, hat nicht er gesagt, ich tue das, um dazuzugehören, sondern die Krokodile haben es zu ihm gesagt. Wer irgendwo dazugehören möchte, muss sich an die Regeln der anderen halten, das ist in Glaubensdingen auch nicht anders. Es geht also nicht um unsere Vorstellung vom Christsein, sondern um die Frage, was Jesus von seinen Nachfolgern erwartet. In der heutigen Predigt werden wir auf mindestens zwei Fragen Antworten finden. Was muss man tun, um zu Jesus gehören zu dürfen? Und wie stellt sich Jesus unsere Nachfolge vor? Ich möchte den Bibeltext zur heutigen Predigt lesen. Er steht im Lukas Kapitel 14, ab Vers 25. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wenn nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, na, der hat angefangen zu bauen und konnte das nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht zuvor hin und ratschlagt, ob er imstande sei, mit den 10.000 dem entgegenzutreten, der ihm mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz ist gut. Aber wenn auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dienst noch für den Dünger tauglich. Man wirft's raus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus verlangt hier im Bibeltext drei Dinge. Erstens, man soll seine Familie hassen, ein Kreuz tragen und sich von allem lossagen. Also wenn man mal ganz kurz überlegt, das klingt nicht gut. Macht es Sinn, sich darauf einzulassen? Eine rostige Leiter hochzuklettern, das klingt nicht gut. Macht es Sinn, sich darauf einzulassen? Noch einmal zur Erinnerung. Jesus legt die Maßstäbe für die Nachfolge fest, nicht wir. Also müssen wir uns mit diesen drei Punkten beschäftigen. Hassen, Kreuz tragen und loslassen. Erstens, die Familie hassen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, die ganze Familie und sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Das klingt ja total problematisch. Aber das löst sich eigentlich, wenn man mehrere Bibelstellen dazu nimmt, ganz gut wieder auf. Es ist wie immer auch hier gefährlich, einzelne Bibelstellen aus dem gesamten Zusammenhang der Bibel rauszureißen. Das führt zur falschen Sicht der ganzen Sache. Fangen wir mit der Aussage an, sein eigenes Leben zu hassen. Es geht dabei nicht, dass wir das Leben hassen sollen. Das hat uns der Herr geschenkt. Es geht dabei um das, was aus unserem sündigen Herzen hervorkommt. Die ganze Schlechtigkeit, Not, Mord, Streit, Leid, Krieg und so weiter. Das sollen wir hassen. Zusammengefasst ist das die Sünde. Wir müssen begreifen, dass Sünde schlimm ist, dass sie uns von Gott trennt. Er schaut auf die Erde und er sieht, dass die Menschen böse sind, die Gedanken der Herzen böse den ganzen Tag. Sünde führt unweigerlich ins Gericht. Ein gerechter Gott kann nicht anders handeln, er muss richten. Aber weil unser Gott auch Liebe ist, hat er seinem Sohn dieses Gericht über unsere Sünde zugemutet. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du bist gar nicht der Meinung, dass dein Leben so schlimm ist. Du denkst dir, eigentlich lebe ich doch ganz anständig. Du bist ganz zufrieden mit dir, deine guten Werke, dein Lebensstil, alles wird Gott mit Sicherheit belohnen. Wer mit seinem eigenen Leben zufrieden ist, kann nicht Jesu Jünger sein. Die zweite Möglichkeit ist, du machst dir bewusst, wie schlimm Sünde ist. Du akzeptierst, dass Gott darüber ein Gericht verhängt und dass du das verdient hast. Du hasst Sünde, sie ekelt dich an. Also beugst du dich vor dem Herrn und bittest ihn um Vergebung. So beginnt Nachfolge. Nicht oben auf der Leiter deiner eigenen Leistungen, wo du etwas leistest, wo du hinaufkletterst, sondern unten am Boden in der Kapitulation, wo du begreifst, dass du nichts tun kannst, um dich mit Gott zu versöhnen. Wer seinen sündigen Kern nicht hasst, sondern liebt, der kann ja auch gar nicht aus ganzem Herzen um Vergebung beten. Er wird nämlich zufrieden sein mit seinen Leistungen, stolz auf das, was er in seinem Leben vollbracht hat. Bei der Familie ist das nicht anders. Es geht ja nicht darum, dass wir Vater und Mutter als Menschen hassen sollen. Es geht wieder um die Sünde, von der muss man sich distanzieren, auch wenn das durch die Familie hindurch geht. Gerade in der eigenen Familie, also bei Menschen, die man lieb hat, drückt man so schnell ein Auge zu. Oder man sagt, macht sogar mit, wenn sie Falsches tun. Wie beim Sündenfall. Eva pflückt die Frucht ab und Adam, anstatt dass er sofort rebelliert und sagt, wir haben das nicht erlaubt bekommen, macht er einfach mit. Ist er auch davon? Wir müssen auch in der Familie Sünde klar benennen. Man darf sich da nicht einfach wegducken und mitmachen. Es geht darum, Sünde zu hassen, nicht den Sünder. Genau wie bei unserem Herrn. Er hat die Sünde gehasst, aber nicht den Sünder. Gott hasst die Sünde, aber nicht den Sünder. Er hat uns geliebt, so dass er seinen Sohn für uns in die Welt gesandt hat, damit er für uns stirbt. Wir werden überall in der Bibel immer wieder zur Nächstenliebe aufgefordert. Alle Menschen sollen wir lieben, wie uns selbst, sogar unsere Feinde. Unsere Eltern sollen wir ehren. Aber von der Sünde müssen wir uns distanzieren. Wir müssen uns klar positionieren. Immer wieder, jeden Tag. Und gerade bei Menschen, die man liebt, ist das unwahrscheinlich schwierig. Oder auch bei Freunden, bei Arbeitskollegen. Wir müssen Sünde ernst nehmen, sie mit Gottes Augen sehen. Sie ist so schlimm, dass nur Golgatha dagegen stehen konnte. Das heißt, der erste Punkt ist, wir müssen einfach unser Leben neu bewerten. Für die Nachfolge müssen wir das ernst nehmen, was die Bibel über Sünde sagt. Das ist selbst für gestandene Christen eine riesige Herausforderung. Egal wie lange wir dabei sind, oft ein innerer Kampf. Selbst der große Apostel Paulus hat einen solchen Kampf gehabt. Er schreibt das im Römerbrief ab Kapitel 7, Vers 18. Und ich kann diesen Kampf aus meinem eigenen Leben auch nur bestätigen. Es ist manchmal zum Verzweifeln. Die Sünde ist so verlockend. Sie kommt oft so harmlos daher und wie gerne würde ich ohne sie leben? Auf der einen Seite möchten wir gerne sündigen. Denk nur an Eva. Das Strahlen in ihren Augen, als sie diese Frucht sieht. Ihr läuft das Wasser im Mund zusammen. Sie malt sich die Versprechen der Schlange aus. Alles erscheint so schön. Und auf der anderen Seite möchten wir unbedingt ohne Sünde leben. Wir möchten gerne so sein wie unser Herr Jesus Christus. Wir ekeln uns vor der Sünde. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber eines ist wichtig, wir dürfen wissen, verzweifeln müssen wir nicht, wenn wir zu unserem Herrn Jesus Christus kommen. Er hat ja nicht die Bedingung, dass wir die Sünde lassen, um zu ihm zu kommen, sondern dass wir die Sünde hassen, wenn wir zu ihm kommen. Wir könnten sie gar nicht lassen von uns aus. Wir können ja gar nicht ohne Sünde selber aus uns heraus leben. Wir müssen mit ihr zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Nur er kann uns helfen, dass wir damit immer mehr aufhören. Es ist ein Riesenkampf. Und unser Herr, er vergibt uns immer wieder. Aber wir dürfen nicht nachlassen, sondern müssen sie wirklich ernst nehmen. Ein zweiter Gedanke schwingt in diesem Vers mit. Das ist die Priorität, die Reihenfolge der Dinge in unserem Leben. Jesus muss an die erste Stelle. Zu einer anderen Gelegenheit, als er über das gleiche Thema gesprochen hat, wie unserem Bibeltext, hier ergänzt er, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Was steht in unserem Leben an erster Stelle, in deinem Leben? Familie, Ehepartner, Kinder, Beruf, Hobbys, du selbst? Die Neue Genfer Übersetzung hat diesen Vers so übersetzt: Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Sind wir bereit, Jesus an die erste Stelle in unserem Leben zu stellen? Erst er und dann alles andere. Sind wir bereit, uns neu auszurichten? Verbringst du mehr Zeit mit dem Fernseher als mit der Bibel? Formulierst du mehr WhatsApp-Nachrichten als Gebete? Sind dir deine Anliegen wichtiger als die Anliegen der Gemeinde? Gibst du mehr Geld für Urlaub aus als für die Mission? Man muss vielleicht nicht alles mit Nein beantworten, aber es sollte nie passieren, dass Bibel, Gebet, Gemeinde und Mission zu kurz kommen, aber für alles andere ist genügend Zeit und Geld da. Jesus an die erste Stelle. Wer ein Nachfolger sein will, muss Jesus folgen und nicht sich selber und seinen eigenen Vorstellungen, nicht seinen Gedanken. Er sagt, was Nachfolge bedeutet. Die zweite Erwartung, die Jesus zur Nachfolge aufzählt, ist eine genauso große Herausforderung. Es geht darum, ein Kreuz zu tragen. Aber das ist nicht irgendein Kreuz. Jeder hat sein Kreuz zu tragen, ihm nach. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Sein Kreuz tragen ist zum Sprichwort geworden. Das heißt, das ist so viel wie, dass man seine Lebenslast zu tragen hat. Es ist oft ein Paket aus Sorgen, aus Problemen, aus Nöten, aus Herausforderungen. Das ist bei jedem anders, aber jeder hat so irgendwie sein Paket zu tragen. Der eine schwerer, der andere weniger schwer. Jesu Angebot lautet: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Er nimmt uns so manche Last, aber auch nicht alle Last. Manche Last lässt er uns und sagt: Jetzt lass das mal alles so und trage das. Trage dein Kreuz. Jesus hat uns keine sorgenfreie, heile Welt versprochen. Anstatt die Lebensumstände geduldig zu akzeptieren, dem Herrn zu vertrauen, jammern und murren wir oft. Aber es ist ganz offensichtlich, dass unser Gott alles besser weiß. Er weiß alles viel besser als wir. Wie unerschöpflich ist sein Reichtum, wie tief seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Warum diskutieren wir so viel mit unserem Herrn, wenn wir das doch eh nicht verstehen? Wir wissen, er weiß alles besser. Was für einen Sinn macht es also, sich dagegen aufzulehnen? Wir müssen unsere Lebenssituation akzeptieren. Sich blind auf Jesus zu verlassen, das ist nicht grob fahrlässig oder leichtsinnig. Denn unser Herr, er liebt uns. Er weiß, was nötig ist. Seine Liebe ist so groß, dass er dafür Gottes Gericht auf sich nahm. Und wir können davon ausgehen, dass er alles andere auch für uns tun wird, weil er uns liebt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Wer kennt diesen Vers? Bitte mal Handzeichen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und wer hat mit diesem Vers schon mal Schwierigkeiten gehabt? Das ist ein schwerer Vers, alle Dinge zum Guten mitwirken. Da kämpfen wir manchmal mit. Im ersten Moment verstehen wir so vieles überhaupt nicht. Aber ich will ein ganz kleines Beispiel erzählen. Kürzlich brauchten wir für den Umzug eines unserer Kinder einen VW-Bus. Dann bin ich zur Autovermietung gegangen und habe einen VW-Bus mieten wollen. Jetzt hatten die keinen VW-Bus und ich musste einen Kräfter mieten. Der ist viel größer und auch viel teurer. Und dann war ich sauer. Da habe ich gedacht, was soll denn dieser Mist, schon wieder sowas? Muss das denn sein? Wer soll den fahren? Wo soll der geparkt werden? Das ist unhandlich, das Auto. Wir waren einfach nicht begeistert. Wir hatten uns das alles ganz anders vorgestellt. Und dann kam der Tag des Umzugs. Wir haben den Wagen abgeholt, haben den im Hof geparkt, haben alles Zeug rausgeschleppt, hinter das Auto gestellt, haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben dem Herrn gedankt, dass er uns ein größeres Auto ausgesucht hatte als das, was wir haben wollten. Er hat gewusst, was wir brauchen. Es hätte mit einem kleineren Wagen alles gar nicht funktioniert. Es wäre da nie reingegangen. Und der Wagen ist den ganzen Tag hin und her gefahren bis fast Mitternacht. Das heißt, mit 2, 3 Fahrten mehr hätte das ja gar nicht funktioniert. Es war genau so richtig. Wir dürfen wissen, dass alle Dinge zum Guten mitwirken, weil es in der Bibel steht und weil wir es immer wieder an Dingen erfahren. Aber manche Dinge verstehen wir innerhalb von Minuten, andere Dinge vielleicht innerhalb von Jahren und andere wiederum überhaupt nicht in unserem Leben. Warum schmerzen meine Facettengelenke ständig, jeden Tag? Warum reiben da seit Jahren die Knochen aufeinander? Oder wozu ist meine Parkinson-Erkrankung gut? Ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich diese Frage jemals beantworten kann. Aber eines weiß ich, nichts ist sinnlos und nichts ist dem Zufall überlassen. Das ist für mich als Kind Gottes auch eine tägliche Herausforderung. Das könnt ihr mir glauben. Aber ich will daran festhalten, dass ich das Ziel von Gottes Liebe bin. Dass ich das Ziel von seinen Segnungen bin, die ich jeden Tag genießen darf. Und ich darf wissen, alle Dinge wirken zum Guten mit. Unser Herr hat uns nicht erlöst, um uns fallen zu lassen. Um dann zu sagen, sieh doch zu, wie du klarkommst. Jetzt hast du ewiges Leben, den Rest machst du mal selber. Nein, er hütet uns wie seinen Augapfel, er kümmert sich um uns. Und alles ist irgendwie zum Guten. Er liebt, bewahrt, führt, trägt. Er bringt uns zum Ziel und er hat gesagt, ich will, dass die bei mir sind und meine Herrlichkeit sehen. Da, wo ich bin, da sollen auch sie sein. Wir dürfen im Himmel sein, bei unserem Herrn und bei unserem himmlischen Vater. Sieh dir nur an, was Jesus für dich getan hat. Du warst wertlos, sündig, verloren. Und dann kam der Sohn Gottes, hat kein Casting veranstaltet, um sich die Schlauesten und Besten zu rufen. Er ist nicht in die Königshäuser gegangen. Im Dreck hat er gesucht und hat dich und mich aus dem Schmutz der Sünde gezogen. Er hat bezahlt, um uns herauszureißen. Er hat sich für uns nicht geschämt. Anstatt, dass wir uns über unser Leben beschweren, überlegen, was da besser laufen könnte, sollten wir eher Sorge dafür tragen, dass da draußen noch viele Menschen sind, die aus dem Schmutz der Sünde herausgerettet werden müssen. Unser Herr möchte, dass wir sie für ihn gewinnen. Und deshalb schreibt Paulus, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Dieser Vers ist so wichtig, ich lese ihn gerade noch einmal aus einer anderen Übersetzung. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Jesu ganzer Lebensweg galt der Rettung verlorener Sünder. Und in unserem Bibeltext heißt es, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Ihm nach, seinem Weg, seinem Vorbild, seinem Dienst. Er war das Licht der Welt. Und dann hat er zu seinen Jüngern gesagt, jetzt seid ihr das Licht der Welt. Jesus hat seine Leute nicht errettet, damit sie sich zu Hause ein Kreuz an die Wand nageln und ihr Leben einfach irgendwie weiterleben, sondern er hat sie errettet, damit sie ihr Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen, seinem Vorbild. Und man könnte sagen, egal welcher Preis dafür zu bezahlen ist, Jesus hat sein Leben bezahlt. Und das Kreuz, wenn er vom Kreuz spricht, das wir auf uns nehmen sollen, das Kreuz ist ein Hinrichtungswerkzeug. Was für ein fürchterliches Bild. Wir sollen selbst unsere Hinrichtung in Kauf nehmen. Für uns unvorstellbar, aber für viele Christen auf dieser Erde ist das definitiv so. Warum investieren wir so wenig? Willst du das alles? Bist du dafür bereit? Bist du gewillt, seine Bewertung von Sünde zu übernehmen? Bist du bereit, ihn an die erste Stelle in deinem Leben zu setzen? Strebst du danach, die dir zugedachte Rolle zu übernehmen, dein Kreuz zu tragen und in seinen Fußspuren zu wandeln? Wenn du zu diesen Punkten kein Ja findest, sagt Jesus, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Das scheint dem Herrn total wichtig zu sein, weil er hat hier so einen Einschub. Er erzählt jetzt zwei Beispiele. Zwei Beispiele, um das deutlich zu machen. Das erste ist, wer baut, der schaut sich zuerst um, ob er sich das leisten kann. Das zweite, wer sich auf den Krieg einlässt, schaut zuerst, ob er diesen Krieg gewinnen kann. Mit diesen Beispielen will Jesus sagen, entweder lass es sein oder zieh das durch. Halbe Sachen gehen da nicht. Bist du bereit, dem Herrn zu folgen? Wenn wir die Nachfolge nicht ernst nehmen, wie können wir dann ein Zeugnis für Verlorene sein? Wenn sich in unserem Leben nicht das Leben unseres Herrn Jesus widerspiegelt, wie können andere Leute auf Jesus Christus hingewiesen werden? Also richtig oder gar nicht. Das wäre ja sonst wie bei einem Verkäufer, der nicht hinter seinem Produkt steht. Stellt euch vor, ihr geht essen und ihr bestellt das Schnitzel und dann sagt jemand zu euch, oh, das Schnitzel ist zwar nicht so richtig gut, aber ich bring's euch mal. Also wenn euer Leben nicht hinter dem Herrn oder mit dem Herrn geführt wird, wie wollt ihr für den Herrn Werbung sein? Wie sollen wir ihn in dieser Welt groß machen? Nach diesen beiden Beispielen, auf die ich gar nicht noch tiefer eingehen möchte, geht's weiter mit dem dritten und letzten Punkt, die dritte Erwartung an seine Nachfolger. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das rundet irgendwie diese Erwartungen bis ab. Bis hierhin ging es ja darum, dass wir für den Dienst tauglich sein sollen. Die richtige Sicht über Sünde, die richtige Priorität auf Jesus, blindes Vertrauen und Dienstbereitschaft nach seinem Vorbild. Und jetzt sagt er, ein Nachfolger darf sich von nichts aufhalten lassen, von nichts einfangen, festhalten oder ausbremsen lassen. Man bleibt auf einem schmalen Weg stecken, wenn man eine breite Sache trägt. Also wenn du jetzt hier irgendwie das Klavier raustragen möchtest, so quer durch die Tür, da hängst du fest. Und so ist das auch in deinem Leben. Wenn du Lasten mit dir trägst, bist du für die Nachfolge untauglich. Da gab es diesen reichen jungen Mann, der kam zu Jesus und dem steckte auch sein Reichtum so ein bisschen quer. Und da sagt Jesus, das musst du irgendwie loslassen. Halt dich nicht an den irdischen Dingen fest, sonst geht's nicht mir nach. Jeder von uns mag ganz unterschiedliche Dinge haben, die bei ihm querstecken, die ihn in der Nachfolge ausbremsen oder sogar untauglich machen. Was ist das bei dir? Was bremst dich aus? Was hält dich davon ab, Jesus zu dienen? Was hält dich davon ab, in der Bibel zu lesen oder mehr zu beten? Werfe diesen Ballast ab. Zieh das durch. Lass los. Vielleicht warst du auch schon mal ganz gut mit Jesus unterwegs. Aber dann hat sich doch das eine oder andere in deinem Leben eingeschlichen. So verlockend, so weltlich. Du lässt Sünde zu. Die erste Liebe ist abgekühlt. Der Wille des Herrn steht hinten an. Deine Alltagsbeschäftigungen brauchen so viel Zeit. Ach, ich habe schon so lange nicht mehr in der Bibel gelesen. Und glaub mir, ich kenne auch diese Dinge aus meinem eigenen Leben. Einst warst du Salz, brauchbar für den Herrn. Das Salz ist gut, aber wenn das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist für nichts mehr nützlich. Es geht hier nicht um, welche Eigenschaften des Salzes gemeint sind, sondern es geht einfach mehr um den Nutzen des Salzes. Sperr deine Ohren auf, sagt der Herr. Ihr habt einen Auftrag auf dieser Erde, aber so kann ich dich nicht gebrauchen. So bist du mir nutzlos. Ist der Herr es nicht wert, dass wir ihm folgen? Ist unsere Dankbarkeit nicht groß genug, dass wir alles für ihn tun? Ist uns die Errettung so gleichgültig, dass wir sie nicht jedem aufdrängen, wie Paulus sagt? Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Gib deine Faulheit auf und wenn nötig auch deine Sicherheit. Hannes, der kletterte auf das Dach und das war alles ganz unsicher. Er wusste nicht, was als nächstes kommt, ob er runterfällt. Aber er wusste eines, er wollte auf das Dach, er wollte schreien, Krokodil, Krokodil. Lasst uns auch etwas für den Herrn wagen. Lasst uns der Welt zuschreien, dass wir Erlöste sind, dass wir Gerettete sind und dass auch sie gerettet werden dürfen, dass sie nur zu unserem Herrn kommen brauchen. Ich bin noch so weit davon entfernt, diese Dinge in meinem Leben umzusetzen, die ich heute in der Predigt gesagt habe. Ich weiß, das ist alles total schwer. Aber eines weiß ich, ich strecke mich dahin aus, weil das möchte ich. Ich möchte so leben, wie ich es gesagt habe. Vor unserem Herrn zählt zum Glück nicht unser Erfolg, sondern das, was wir uns in unserem Herzen vornehmen. Er weiß, dass wir nicht vollkommen sind. Guckt euch nur an, welche 12 Jünger er am Anfang ausgewählt hat. Die waren auch nicht vollkommen. Wir hatten jede Menge Macken, aber der Herr konnte sie gebrauchen. Du musst nicht besonders weise, besonders stark und vollkommen sein. Du musst nicht Mut haben, um auf Leitern zu steigen. Was uns zur Vollkommenheit fehlte, das hat der Herr für uns getan. Er wusste, wie ernst die Sünde ist und dass sie ins Verderben führt. Und deswegen hat er sie für uns getragen. Alles, was er lehrte, stand im Einklang mit dem Willen des Vaters. Und er hat trotz Not und Angst in Gethsemane gebetet, dein Wille geschehe. Er ließ sich nicht aufhalten, damit wir gerettet werden können. Was uns zur Vollkommenheit fehlte, hat der Herr getan. Wie groß ist der Herr? Möge er doch schenken, dass wir ihm nacheifern. Ich fasse das noch ganz kurz zusammen. In der Nachfolge zählen eigentlich wenige Dinge. Überdenke dein Leben und ändere, wenn nötig, den Kurs. Nimm das ernst, was die Bibel sagt. Dann akzeptiere einfach die Lebensumstände. Verbrauche deine Energie nicht damit, dich zu beschweren, sondern gib Vollgas für den Herrn. Und bereinige dein Leben. Werf alles über Bord, was im Wege steht und lass dich nicht bremsen. Das Einzige, was zählt, ist ihm nach. Für ihn wirken. Er ist es wert, dass wir das tun. Wenn du ans Ziel kommen willst, schlag den richtigen Kurs ein, fahr los und bleib nicht wieder stehen. Jesus, dir nach, weil du rufst. Dir folgen, weil du bist, der du bist. Einzigartig, unvergleichlich. Dir will ich folgen, großer Herr.